Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Hacker. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Bei diesem Thema kommt bei mir so ein leichter Widerwille auf. Ich weiß eigentlich nicht so wirklich, wer das sein soll. Ich weiß nicht, was die machen. Und ich weiß auch nicht so wirklich, was die eigentlich wollen. Und noch viel weniger weiß ich, was ich mit denen zu tun habe. Ich bin zwar mal, glaube ich, vor vielen Jahren gehackt worden, mein eBay-Account ist nämlich übernommen worden, war eine ziemlich unangenehme Situation, aber seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger, was meine Passwörter angeht und ja, wenn ich jetzt Mails bekomme, die ich nicht kenne oder wo ich nicht weiß, von wem die jetzt kommen oder da sind irgendwelche Anhänge mit dran, wo ich auch nicht weiß, was da sein soll, dann öffne ich die nicht. Mehr Ahnung habe ich allerdings nicht von diesem Thema. Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und bin jetzt sehr gespannt, ob diese Ahnungslosigkeit sich vielleicht gleich in Wissen ändert. Denn bei mir ist mein Kollege Tim Grübel aus der Galileo-Redaktion und er hat einen Beitrag für unsere Sendung gemacht, der den Titel hat Kampf gegen Nordkorea-Hacker. Tim, klingt schon mal sehr vielversprechend, aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, sag mir bitte, dass ich nicht allein bin mit dieser Ahnungslosigkeit über Hacker.
Hi Peter. Ja, du bist auf gar keinen Fall allein. Mir ging es nämlich ganz genauso, bevor ich an das Thema rangegangen bin. Ich hatte mit Hacking und mit IT allgemein nie wirklich was am Hut und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir Hacker immer so vorgestellt, Teenager, die mit Kapuzenpullis im dunklen Keller sitzen und hacken.
Wie man sich's aus Filmen eben vorstellt. Man hat so dieses Bild, was man irgendwie so aus Science-Fiction-Filmen kennt. Kellerkinder mit vielen Monitoren vor sich, blasse Haut. Ich vermute mal, dass es nicht ganz so der Wahrheit entspricht, oder doch?
Dieses Bild hat sich eigentlich für mich um 180 Grad gedreht, muss ich sagen. Und ich habe auch einen ganz anderen, also jetzt nach dieser Recherche und nach dieser Recherchereise, ein ganz anderes Bild von Hackern und auch, wie sie agieren und wie sie zuschlagen. Und ich muss sagen, ich habe nie wirklich Wert darauf gelegt, dass ich sichere Passwörter habe. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber jetzt, gerade so kurz vor der Ausstrahlung des Films, habe ich nochmal alles geändert und ja, bin jetzt hoffentlich sicher.
Okay, also kein 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr, sondern jetzt dein Geburtsdatum.
Genau, jetzt das Ausrufezeichen auf der Hitze.
Alles klar, verstehe. Jetzt, bevor wir jetzt quasi so intensiv darüber reden, was kannst du mir mal so eine Definition von dem Begriff Hacker überhaupt geben? Also spricht man da von einer Gruppe, einem Beruf oder ist das irgendwie so eine Art Sammeltasse?
Das ist eine Sammeltasse. Also es gibt ja ganz verschiedene Bereiche und ganz verschiedene Hacker, die Privatleute, dann gibt es Gruppen, die sich zusammenschließen und es gibt eben Staatshacking. Und damit habe ich mich befasst. Es geht um die Gruppe Lazarus und die Gruppe ist bei IT-Leuten sehr bekannt. Das ist eine der berüchtigsten Hackergruppen der Welt, war zum Beispiel für den WannaCry-Hack 2017, wenn er dir vielleicht was sagt, das war der größte.
Ja, da irgendwas klingelt bei mir ganz hinten im Gedächtnis.
Da kann ich später gerne noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, aber dafür waren sie auf jeden Fall verantwortlich, war der größte Hack der Geschichte. Und der Name Lazarus ist aber so in der Allgemeinheit nicht wirklich bekannt.
Ich muss sagen, ich habe auch noch nie davon gehört.
Genau, also, ging mir ganz genau.
Ich bin schon etwas gestolpert mit dem Wort, was war's?
Staatshacking.
Das ist für mich so in meiner Wahrnehmung gerade mal zwei Sachen, die jetzt gar nicht so wirklich zusammenpassen, wo ich jetzt so sagen würde, so Hacken und irgendwas Staatliches.
Also bei der Lazarus-Gruppe ist es so, dass man weiß nichts über diese Gruppe. Überhaupt nichts. Und es gibt Berichte, dass diese Gruppe aus Nordkorea stammen soll, dass nordkoreanische Hacker im Auftrag von Kim Jong-un hacken sollen aus Nordkorea. Das ist aber alles bislang nicht bestätigt. Das sind alles Berichte und niemand weiß wirklich, stimmt das oder stimmt das nicht. Und ich bin vor dieser Recherchereise mit dem Ziel da reingegangen, zu sagen, ich möchte ein bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen und möchte herausfinden, wer steckt denn dahinter und was haben sie vor. Und meine allererste Station in dieser Recherchereise war in Ingolstadt bei der Sicherheitsfirma Kaspersky, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was es mit dem Hacking, was es mit Lazarus auf sich hatte. Und da wollte ich mir erstmal von zwei Experten wirklich erzählen lassen, woher kommen die eigentlich? Was sind deren Pläne?
Ist diese Firma nicht, kenne ich diesen Namen nicht noch von diesen Schutz-Antiviren-Programmen?
Genau, das sind die.
Programmen schon, gell? Daher kommt der Name. Und das sind die.
Das sind die. Und da sind eben in Ingolstadt sind zwei der führenden Lazarus-Forscher der Welt. Und die.
Ingolstadt.
In Ingolstadt, ja. Da sitzt Kaspersky.
So lustig, wenn dann immer so plötzlich so eine deutsche Stadt fällt. Man denkt bei diesem Thema immer so ein bisschen an die, keine Ahnung, großen Silicon Valley-Städte und dann so, nö. Ingolstadt, da sitzen die Experten.
Ja, genau. Und die beobachten Lazarus eben schon seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren sind die aktiv. Krass. Und man weiß aber nicht wirklich, was ist deren Ziel, weil sie ganz viele verschiedene Unternehmen angreifen, Institutionen angreifen. Sie haben jetzt Schlagzeilen gemacht, dass sie in diesem Jahr versucht haben, Rüstungstechnologie abzugreifen von deutschen Rüstungsunternehmen. Sie haben versucht, den deutschen Corona-Impfstoff zu hacken.
Krass,
also,
okay.
Also über Pfizer haben sie das versucht. Ja. Es gab dann einen Angriff auf Pfizer. Und genau, dementsprechend aktiv sind sie momentan. Aber sie haben auch schon Banken angegriffen, Privatleute. Also es gibt kein wirkliches Ziel. Und das ist untypisch für eine Hackergruppe, weil normalerweise konzentrieren die sich eben auf bestimmte Bereiche und spezialisieren sich in dem Bereich. Aber die greifen wild rumherum an. Und ich habe die beiden Experten dann auch gefragt, woher kommen die denn? Mhm. Und sie sagen, das wissen wir nicht. Wir können es nicht sagen, weil diese Signale, die sie sehen und die Angriffe, kommen aus der ganzen Welt.
Okay.
Und sie können sie eben Lazarus durch eine bestimmte Vorhergehensweise immer zuordnen und sagen, okay, das war Lazarus. Aber sie können nicht sagen, wer steckt dahinter, weil dann kommt da ein Hack aus China und da einer aus Russland und da einer aus Vietnam, Kambodscha.
Ich verstehe.
Und du weißt nicht, wer
dahinter steckt. Also man weiß, also weil du ja sagst, okay, man weiß zwar, dass es eine nordkoreanische Gruppe ist, aber man weiß es nicht, weil man herausgefunden hat, der Computer, wo der das eingibt, ich sag's mal ganz platt, sitzt in Nordkorea, sondern weil sich die Methode, wie sie es machen oder die Art und Weise ähnelt. Richtig so?
Also es ist Nordkorea als der dahinter steht, ist nicht bestätigt. Und die IT-Experten sagen auch, sie machen keine Attribution. Sie sagen nicht, Nordkorea steckt dahinter, weil sie es nicht sagen können. Sie schauen sich nur die technischen Details an und interpretieren das nicht. Und das ist so der Ausgangspunkt, mit dem ich dann weitergegangen bin. Und es ist aber so, man kommt ja nicht einfach so auf Nordkorea, sondern da muss was dahinter stecken. Und das FBI in Washington hat in diesem Jahr 3 nordkoreanische Staatsbürger angeklagt. Und offiziell zur Fahndung ausgeschrieben.
Okay.
Und sie haben gesagt, okay, diese 3 Nordkoreaner stecken hinter Lazarus. Aber nicht nur diese 3, das ist eine größere Gruppe, aber jetzt hat man ein Bild dazu. Okay. Und dadurch kam diese Idee auf, dass Nordkorea dahinter steckt. Und ich muss aber ehrlicherweise auch sagen, Nordkorea habe ich nie mit einem technologisch hoch entwickelten Land verbunden. Und ich dachte immer, eine Hackergruppe in Nordkorea,
das absolut.
Überhaupt nicht sein.
Absolut. Wir hatten auch gerade vor kurzem in einem anderen Podcast mit Stefan Götte, der auch ein bisschen was von seiner Reise in diesem Land von erzählt hat, klang es eher so nach einem Land, wo du sagen würdest, okay, da sind wir wirklich technologisch weit, weit voraus. Deswegen generell zu sagen, okay, Hacker aus Nordkorea ist schon mal so ein Bild, wo du sagst, irgendwie passt das nicht ganz so zusammen. Aber diese Staatsbürger, die da, oder nordkoreanischen Staatsbürger, die da angeklagt wurden, waren die woanders auf der Welt oder waren die in Nordkorea? Also wie hat man die denn überhaupt gefunden oder wie kam man denn überhaupt auf die?
Da muss ich ein bisschen, also ich habe ja gerade schon WannaCry angesprochen, der größte Hack der Geschichte.
Ja.
Oder ich greife noch einen Punkt zuvor, also wie sie vorgehen. Ein Hauptding, wie sie sozusagen ihre Schadsoftware platzieren können, ist Spear-Phishing-E-Mails. Das sind E-Mails, wenn ich jetzt sage, okay, du bekommst eine E-Mail, da steht drin, und die ist von mir.
Ja.
Hallo Peter. Morgen ist unser Podcast.
Ja.
Ich habe dir mal hier in dem Link was zusammengestellt, worüber ich gerne sprechen würde.
Ja.
Also eine E-Mail, wo du sagst, der kann ich vertrauen,
Würde ich draufklicken.
Würdest
ich
du draufklicken?
Sagen wir überhaupt keine Bedenken.
Und darauf haben die sich spezialisiert, eben E-Mails okay. zu konstruieren und zu konzipieren, die wirklich auf den Empfänger zurechtgeschnitten sind, dass du denkst, das ist eine legale E-Mail, dass du da draufklickst. Und in dem Moment, wenn du draufklickst, haben sie ihre Schadsoftware auf deinem Computer. Ja.
Und daran erkennt man, dass das die waren, weil ich sage jetzt ganz ehrlich, solche E-Mails kriege ich sehr, sehr häufig. Also jetzt nicht nur von dir, aber nein, ich kriege nicht viele Mails von dir. Egal, ich verstricke mich gerade. Nein, was ich aber eigentlich sagen will, ich kriege sehr häufig irgendwie Mails, Amazon, DHL etc. etc., die auf den ersten Blick wirklich so aussehen, als ob die ganz offiziell von diesem Unternehmen sind, wo ich auch weiß, ja, ich habe einen Amazon-Account, könnte theoretisch sein, dass die das sind, wo ich dann aber immer, ehrlich gesagt, deswegen nicht draufklicke, weil ich weiß, nee, ich habe nichts bestellt und nee, ich habe keine Zahlungsprobleme bei Amazon oder sowas, aber es sieht auf den ersten Blick immer komplett so aus, also ob das wirklich eine ganz offizielle Mail dieses Unternehmens wäre. Aber jetzt nehme ich mal an, das werden doch nicht nur die so machen, das werden doch wahrscheinlich andere Hackergruppen genauso machen.
Genau, das bekommen wir ja mit. Also okay. wir, die Konsumenten, bekommen mit, dass wir eine E-Mail bekommen und dass unser Computer dann gehackt wurde. Das kriegen wir dann meistens auch mit. IT-Experten, wenn sie überprüfen, was für ein Hack da gerade stattgefunden hat. Die schauen sich ja nicht nur die E-Mail an, sondern die schauen sich das Schadprogramm an und gehen da wirklich tief in das Technologische rein. Und da sieht man Codes, die sich immer wiederholen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, seit 12 Jahren beobachten die IT-Experten diese Gruppe. Das heißt, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Es werden immer wieder Bestandteile, die in einem anderen Schadprogramm schon enthalten waren, wiederholt. Einfach ja, auch aus Bequemlichkeit, um nicht nochmal was Neues zu machen.
Das ist ja so ein bisschen, jetzt sind wir schon fast so beim Programmieren, oder? Das ist für mich, um ehrlich zu sein, auch so ein Coding, Programmieren. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, so grob kann ich es mir vorstellen. Man nimmt da wie so Bausteine zusammen, wie so Formelbausteine und setzt da irgendwie ein Programm zusammen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist nur so, wie ich es mir vorstelle. Ob es wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber
kann man vereinfacht
so
sagen.
Und weil diese Bausteine dann ähnlich sind bei den verschiedenen Schadprogrammen, kann man dann einfach sagen, okay, das ist ein typischer Baustein der Lazarus-Gruppe zum Beispiel.
Genau, und es gibt dann auch andere Ähnlichkeiten, zum Beispiel Rechtschreibfehler tatsächlich.
Ach, wirklich?
Also okay. wenn man sieht, okay, in mehreren Hacks ist in diesem Schadprogramm ein Rechtschreibfehler, der immer, immer wieder kommt. Heißt, irgendjemand weiß nicht, wie man dieses Wort schreibt. Und so verbindet man das. Also das ist dann wirklich so ein, ich suche nach Hinweisen und picke sie mir raus und das Gesamte ergibt dann, okay, wir können diesen Hack der Lazarus-Gruppe zuordnen. Aber wenn wir wieder auf das Nordkorea-Thema zurückkommen wollen, ich habe mir dann auch überlegt, so ja, Nordkorea-Hacking-Gruppe, das passt irgendwie nicht zusammen. Und wollte deswegen rausfinden, warum sich das FBI und die US-Regierung so sicher sind und bin dann nach Washington DC geflogen und habe da die Nordkorea-Expertin überhaupt getroffen. Jean Lee heißt sie und die hat eben Informationen von Lazarus aus Nordkorea, also aus Pyongyang, in die USA gebracht und wollte von der erstmal erfahren, wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir überhaupt über Hacking und Nordkorea sprechen. Und da hat sie mir was ganz Interessantes erzählt. Sie meinte nämlich, Nordkorea oder die Kim-Familie war schon immer sehr interessiert an Computer, an Hacking. Also das hat schon angefangen mit dem Großvater von Kim Jong-un, das war Kim Il-sung und dann später der Vater Kim Jong-il. Und Kim Jong-il hat in den 1990er Jahren seine klügsten Köpfe in die ganze Welt geschickt, in die Sowjetunion, nach China und auch nach Europa. Und diese Schüler und Studenten sollten damals Hacking lernen, also Programmieren lernen, offiziell natürlich. Ja. Und einer dieser Studenten war der heutige Machthaber Kim Jong-un.
Ach krass, der hat selber Ahnung davon.
Der hat selber Ahnung davon und nicht nur das, also der wurde in der Schweiz ausgebildet und die komplette Propaganda in Nordkorea wurde darauf ausgerichtet, ihn als Computergenie zu verkaufen. Also die nordkoreanischen Bürger haben gedacht, okay, er weiß, wie man mit Computern umgeht und er ist ein absolutes Genie. Und deswegen war es auch so, als er dann an die Macht gekommen ist, hat mir dann Jin Lee erzählt, haben sie gesehen, wie überall in Pyongyang, in der Hauptstadt von Nordkorea, Computerlabore aufgebaut worden sind. Da wurde richtig Krass. Viel Geld investiert. Krass. Die Schüler sollten in Nordkorea lernen, wie man programmiert. Und ja, das Krass. So ist das im Prinzip nach Nordkorea gekommen.
Krass. Und okay, jetzt hast du mit der gesprochen. Jetzt ich habe ihren Namen vergessen.
Jin Lee.
Die ist die vom FBI oder?
Nee, die ist die hat als erste US-amerikanische Korrespondentin ein Büro in Pyongyang aufmachen dürfen als Journalistin.
Okay.
Und sie hat südkoreanische Wurzeln. Das hat ihr oder sie hat koreanische Wurzeln, so muss ich sagen, koreanische Wurzeln, und das hat ihr auch geholfen, da dieses Büro eröffnen zu dürfen. Und man hat relativ schnell, konnte man ausschließen, dass sie ein südkoreanischer Spion ist, weil sie kein Südkoreanisch spricht. Okay. Also sie ist in USA geboren und aufgewachsen. Und genau, sie war da jahrelang, hat das Büro aufgemacht und ist dann wieder zurück in die USA gegangen und hat eben über das offen berichtet, über das sie damals, als sie dort war, natürlich nicht so offen sprechen konnte. Und ein Punkt ist eben diese Lazarus-Gruppe. Und wenn wir wieder, also als Kim Jong-un dann diese ganzen Computerlabore aufgebaut hat, hat er erkannt, dass er Hacking und Computer als neue Kriegswaffe benutzen kann und hat das sogenannte Büro 121 aufgebaut. Das ist eine Cyber-Einheit des nordkoreanischen Geheimdienstes. Also der nordkoreanische Geheimdienst ist ja unterteilt in verschiedene Büros. Mhm. Also das kann man sich auch wirklich so vorstellen, wie es sich anhört, Büro, und die haben dann einzelne Nummern. Gibt zum Beispiel das Büro 39, das man vielleicht kennt. Die sind dafür da, Geldwäsche, Drogentransporte und Waffentransporte zu organisieren in Nordkorea. Mhm. Und es gibt das Büro 121, das ist für Hacking-Aktivitäten zuständig. Und dieses Büro ist dann auch wieder unterteilt in einzelne Unterabteilungen. Und da gibt es dann auch verschiedene Ziele, zum Beispiel Banken hacken, um Geld zu organisieren, einfach um Geld reinzuholen, weil Nordkorea ist ja voller Sanktionen. Mhm. Nordkorea hat keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen, und deswegen ist dieses Illegale so wichtig. Das ist ein Punkt. Das zweite ist dann natürlich Spionage, um auch Informationen über andere Länder. Die konzentrieren sich dann oder haben sich lange Zeit vor allem auf Südkorea konzentriert. Und dann natürlich Unternehmen hacken, um an sensible Daten zu kommen. Wenn wir jetzt an den Hack denken oder an den Versuch des Hacks, an Militärtechnik zu kommen von dem deutschen Rüstungsunternehmen. Sie haben natürlich keine Möglichkeit, an unsere Rüstungsindustrie heranzukommen, weil wir haben keine diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea. Ja. Oder nicht in diesem Sinne eben. Klar. Und deswegen ist es die einzige Möglichkeit. Und sie halten auch sehr, sehr viel von Deutschland.
Also krass, ich muss gerade so, für mich hört sich das alles so an, so, weißt du, früher waren es so diese Spione, die irgendwo tatsächlich in Büros oder, weißt du, die so irgendwo reingegangen sind mit ihrem Fotoapparat und dann irgendwelche Pläne fotografiert haben. Ist das halt so ein bisschen so diese neue Art von Spion, wenn man so sagen will, die das dann halt einfach quasi aus deinem Computer ziehen. Gibt es denn jetzt, sage ich mal so, aus Sicht dieser Lazarus-Gruppe Erfolgsprojekte? Also weiß man, wo die größten Sachen sind, wo sie schon mal was abgegriffen haben oder so?
Also es war ja lange Zeit nicht bekannt, dass es dieses Büro 121 gibt. Mhm. Natürlich nicht, weil die Informationen drängen ja nicht nach draußen. Das wurde erst bekannt im Jahr 2014. Und zwar als die USA, Nordkorea oder Kim Jong-un provoziert haben, in Anführungszeichen. Okay. Es war nämlich so, dass das Unternehmen Sony einen Film gemacht hat mit dem Namen The Interview.
Ja, ich erinnere mich, glaube ich, irgendwie. War das nicht so eine Halbklamauk-Geschichte?
Ja, total.
Irgendwie? Ich habe vergessen, Seth Rogen?
Ja, genau.
Da ging es doch irgendwie um so eine Klamauk-Geschichte, Interview mit dem nordkoreanischen Führer, wo zwei irgendwie machen und dann auch hinbekommen, die aber eigentlich keine Ahnung haben. Irgendwie sowas in der Richtung,
also
oder?
Also zwei amerikanische Journalisten haben die Möglichkeit, Kim Jong-un zu interviewen, und CIA grätscht dazwischen und sagt, okay, interviewt ihn, aber dann tötet ihn.
Okay.
Das ist so
der Film,
und das ist auch das Interessante, was man wissen muss, weil es natürlich schon ein Affront ist, sage ich mal, einen Machthaber und einen lebenden Machthaber auch so zu benennen und zu sagen, bringt ihn um, auch wenn es eine Komödie ist. Mhm. Aber das hat Nordkorea überhaupt nicht gefallen. Und Nordkorea hat Sony gewarnt und hat ihnen gesagt, ihr dürft diesen Film nicht veröffentlichen.
Okay.
Sie wollten ihn aber veröffentlichen und das war...
War das nicht so ein Mittengrund, warum der noch mehr Publicity bekommen hat, dieser Film? Also ich meine natürlich, es ist immer so, wenn jemand sagt, das darfst du nicht, und dann wird es ja umso interessanter für alle anderen, die dann sagen, okay, jetzt will ich ihn erst recht sehen.
Stimmt. Und okay. Es wurde dann aber noch ein Baustein draufgesetzt, okay, eben durch diesen ersten großen Hack, den Sony-Hack 2014. Es war so, dass die Sony-Mitarbeiter morgens ins Büro gekommen sind, den Computer angemacht haben und auf einmal war auf dem Bildschirm ein Skelett mit einer Warnung.
Wirklich?
Und oben drüber, du wurdest gehackt.
Ach.
Und alle, okay, die Mitarbeiter waren total perplex. Komplett erstmal zurückgeworfen. Zu dem Zeitpunkt waren die Hacker aber schon, ja, wahrscheinlich 2 Wochen wochenlang in den Systemen von Sony. Und da ist wieder dieses Spearphishing, was ich am Anfang angesprochen hatte, dass man geht davon aus, man ist sich bis heute nicht hundertprozentig sicher, aber man geht davon aus, dass ein Mitarbeiter eben eine E-Mail bekommen hat mit einem Link, auf den er gedrückt hat und das...
Wo dann drauf stand, Tim Grübel hat dir ein Dokument geschickt.
Ja, genau.
Mit den Worten, kannst du es bitte mal checken hier für unseren Podcast?
Genau.
Und dann klickt er.
Dann klickt er drauf und dann ist dieses Schadprogramm im System. Und das hatte tatsächlich wirklich große Auswirkungen und wirklich Konsequenzen. Also es wurden die Handynummern von bekannten Schauspielern gehackt. George Clooney zum Beispiel, stimmt, die Privatadressen.
Gerade klingelt es bei mir, jetzt wo du es beschreibst, so stimmt.
Es wurden Filme veröffentlicht und die noch überhaupt nicht in den Kinos liefen. Sony hat da wirklich, wirklich drunter gelitten und da wäre es mit Sony fast zu Ende gewesen. Also das war wirklich ein unfassbar großer Hack, der Sony immens geschadet hat. Und das war der Moment, hat mir dann Jean Lee, die Nordkorea-Expertin, auch gesagt, als sie erkannt haben, Nordkorea greift die USA in einem Cyberangriff an.
Mhm.
Und da hat sich auch Obama dazu gemeldet und hat eben gesagt, ja, das FBI hat jetzt erkannt und wir können das bestätigen, dass Nordkorea hinter dieser Attacke steckt. Und sie werden Konsequenzen ziehen. Dann wurden die Sanktionen weiter verschärft. Mhm. Es wurde lange Zeit ruhig um diese Gruppe. Und insgeheim haben die sich aber weiter aufgebaut und haben noch mehr investiert, um dann, das hat Gene Lee auch mir im Interview gesagt, wir hätten das als Warnung sehen müssen. Als Warnung für das, was sie können und wozu sie fähig sind, haben wir aber nicht gemacht. Und dann war im Mai 2017 WannaCry der größte Hack.
Worum ging es da nochmal? Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, was bei WannaCry war.
Also bei WannaCry, da haben die Hacker eine Lücke im Betriebssystem, im Windows-Betriebssystem ausgenutzt. Eine Sicherheitslücke.
Hacker allgemein oder?
Nein, die Lazarus-Gruppe.
Okay.
Die haben eine Lücke im Betriebssystem von Windows gefunden und haben dort ihr Schadprogramm platziert. Und das Gefährliche daran ist, du musst da nicht auf irgendeinen Link klicken. Du musst nichts machen, sondern sobald dieses Schadprogramm in dem Betriebssystem ist, verbreitet es sich innerhalb von Sekunden auf Computer in der ganzen Welt, ohne dass du irgendwas machst, ohne dass du auf einen Link klickst, sondern wenn du das letzte Sicherheitsupdate nicht gemacht hast, das machen ja viele leider nicht, dann ist dein Computer infiziert gewesen. Und das haben sie gemacht.
Aber wie ist das denn dann da reingekommen? Also ich meine, wo haben die das denn? Also wenn das ohne Zutun eines Users irgendwie möglich war.
Ja, das Betriebssystem, das aktualisiert sich ja auch immer
sekündlich.
Ja, und auf Computer in der ganzen Welt. Also du greifst quasi nicht einen einzelnen Computer an, sondern du greifst das Betriebssystem an sich an. Und das...
Haben die dann wie so eine Art Bombe im
so kann man
Dings platziert?
So kann man es quasi vereinfacht.
Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, klar, wissen wir ja alle, dann kommt eine neue Aktualisierung und neue Aktualisierung. Da werden ja immer quasi neue Sachen aufgespielt. Also da kommt ja... Von dem Hersteller System, sei es eine App oder was auch immer, kommt was Neues dazu in dieses Programm. und kann, also verstehe ich das jetzt richtig? Und in eines dieser Dinger haben die geschafft, da irgendwas reinzusetzen?
Ja, so kann man es vereinfacht, denke ich, erklären. Ach, krass. Und das ist dann halt über die komplette Welt gespreadet, dieser Virus.
Windows ist ja auch ein Ding, wo ich sage, okay, da weiß ich nicht, wie viel Prozent der Menschen das wirklich nutzen, aber sehr, sehr viele. Klar. Ja. Ach, krass, okay.
Und der User selber hat das mitbekommen, indem eine rote Warnung quasi gekommen ist und gesagt, okay, wir haben deine sensiblen Daten verschlüsselt und wenn du sie wiederhaben möchtest, musst du uns $300 in Bitcoin zahlen an diese Adresse. Was natürlich ein Scam war. Die Leute, die es gezahlt haben, haben ihre Daten nie zurückbekommen. Okay. Das haben zum Glück auch relativ wenig gemacht.
Ja. Es ist ja auch schon ein bisschen platt. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, also wenn ich das jetzt angezeigt bekommen würde, macht das, würde ich sagen, was? Kannst du mich gerne haben, ich kaufe mir einen neuen Computer. Also.
Genau. Aber der WannaCry-Hack ist auch deswegen interessant, weil Lazarus da noch viel, viel mehr investiert hat. Also sie sind dann wirklich angekommen in der Cyber-Elite. Dann haben sie Banken gehackt, Privatpersonen gehackt, Kryptowährungen natürlich, das ist ein Riesending. Und sie müssen immer mehr Geld verdienen, weil, und das meinte die Nordkorea-Expertin zu mir auch, sie müssen das Atomprogramm finanzieren, das Nuklearprogramm von Kim Jong-un, weil das ist die einzige Möglichkeit oder der einzige Grund, warum Nordkorea im Fokus der internationalen Politik ist. Ja, Nordkorea ist jetzt kein Land, wo ich sage, da muss ich unbedingt diplomatische Beziehungen haben, aber dadurch, dass sie eben dieses Nuklearprogramm haben, sind sie gefährlich und deswegen sprechen Staatsmänner und Frauen in der ganzen Welt mit Nordkorea. Deswegen müssen sie unglaublich viel investieren und deswegen müssen sie auch viel riskieren und sie haben zu viel riskiert. Sie haben nämlich einen Fehler gemacht.
Okay.
Und zwar haben sie in diesen Phishing-Mails haben sie die gleichen E-Mail-Adressen verwendet. Also die gleichen E-Mail-Adressen, die immer wiederkehren, und das FBI hat es dann geschafft, diese E-Mail-Adressen zu verbinden. Mhm. Und ein Netz quasi herauszufinden und haben eben den ersten Nordkoreaner quasi angeklagt, haben da auch ein Gesicht gehabt, weil sie dann auch auf seine privaten E-Mails zurückgegangen sind. Dann war da mal im Anhang ein Foto von ihm. Das haben sie dann mal direkt abgegriffen als Fahndungsfoto. Dann gab es Informationen irgendwie, also ganz private auch. Er möchte seine Freundin heiraten, hat er in der E-Mail geschrieben. Also
Entschuldigung, also ich wusste gerade, das ist so, also sie haben ihn ja fast mit seinen eigenen Waffen geschlagen.
Genau.
Also wo man denkt, so, ich meine, okay, wenn angenommen, ich wäre jetzt so ein nordkoreanischer Hacker, und wo ich so eine Hauchahnung hätte, was man da alles machen kann, was da alles passiert ist, würde ich jetzt nicht zwingend meine persönlichen Daten irgendwo reinschreiben, in irgendeine E-Mail oder sonst irgendwas, weil ich meine, das Risiko ist ja groß, dass genau das dann passiert, dass es dann jemand so rauskriegt. Ein bisschen dumm, oder? Also Entschuldigung, das ist dann auch wieder so ein bisschen, wo ich sage, naja, war jetzt nicht so das Allerschlaueste.
Nicht das Allerschlaueste, ja, definitiv. Und das FBI hat dann eben, ich habe mir dann auch vom FBI, als ich dann in Washington war, diese Originalanklageschrift besorgt von diesem Nordkoreaner. Sie haben 200 Seiten über ihn zusammengeschrieben, 200 Seiten, was er gemacht hat, und wie so seine Geschichte ist. Und was ich sehr auffällig fand, ist, dass er lange Zeit in der chinesischen Stadt Dalian gelebt hat. Mhm. Das kommt immer wieder vor.
Noch nie von gehört, Dalian, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist in der Nähe von Nordkorea, das ist eine Hafenstadt. Und ich habe dann Jean, die Nordkorea-Expertin, gefragt, was hat er denn da gemacht? Mhm. Und dann sagt sie, ja, wir wissen, dass er als Softwareentwickler gearbeitet hat in Dalian, aber was er genau gemacht hat, wissen wir nicht. Und ich habe mir dann gesagt, okay, das würde ich gern herausfinden, auch für meinen Film, was er da wirklich gemacht hat. Ja. Und habe dann über sehr, sehr viel Recherche und sehr, sehr viele Wege einen Kontaktmann bekommen, einen Nordkoreaner, der zur selben Zeit wie der Angeklagte in Dalian gelebt hat. Mhm. Und mit dem habe ich mich verabredet und mich mit ihm getroffen. Ich darf und kann auch nicht sagen, wo er heute lebt, einfach aus Sicherheitsgründen. Wir haben zum Beispiel überlegt, weil wir ja dann auch mit ihm gedreht haben, so, wo drehen wir eigentlich? Ich wollte dann bei ihm zu Hause drehen, da hat er direkt abgesagt und so, nee, das ist ihm zu unsicher und er möchte seine Familie schützen. Er hat aber offen mit mir gesprochen. Hyun Sung heißt er, war ein nordkoreanisches Militärmitglied und wurde, wie der Angeklagte auch, vom Regime nach China, nach Dalian geschickt. Und offiziell war er ja wirtschaftlicher Entsandter. Also er hat sich so um das Wirtschaftliche gekümmert. Sein Vater war Teil des Büro 39, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die Waffenschmuggel, Drogentransporte. Deswegen, der war in der Upper Class, also wirklich in der Elite von Nordkorea und hat deswegen total viele Privilegien bekommen. Alleine, dass du als Nordkoreaner ins Ausland reisen darfst, um dort zu arbeiten, ist das größte Privileg überhaupt. Okay. Und die Nordkoreaner, selbst wenn sie im Ausland sind, es ist natürlich eine Gruppe. Die sollen sich ja nicht mit irgendwem anders mischen, sondern die sollen ja ihre Ideologie auch beibehalten. Deswegen sind die sehr zusammen die ganze Zeit. Und da macht man natürlich in all den Jahren auch Freunde, vor allem Nordkoreaner. Und er hat einen Kumpel gehabt oder einen Freund, der war ein Teamleader einer Hackergruppe. Und der hat ihn dann zu sich eingeladen und hat gesagt, hier, willst du nicht mal ein bisschen Computer lernen? Und Hyun Sung hat mit Computern nicht wirklich was zu tun gehabt. Also ihm gesagt, ja gut, komm. Oder auch wenn sein Computer mal kaputt war, ist er halt zu denen hingegangen und hier, kannst du mal bitte reparieren. Ja. Und er ist dann dorthin gegangen in das Wohnheim, in das, ja, so eine Art Studentenwohnheim. Und sie nutzen dieses Studentenwohnheim als Büro. Und er hat mir erzählt, dass die Computer in der Mitte aufgestellt waren. Und 6 Leute leben da in einem Raum. Und sobald die Arbeit beginnt, kommen sie alle zusammen in die Mitte des Raums, setzen sich an den Computer und arbeiten den kompletten Tag durch, gehen wieder ins Bett, nächsten Tag wieder das Gleiche. Und er denkt, oder er ist sich ziemlich sicher, dass die Hauptaufgabe ist, Kryptowährungen zu hacken und Informationen zu stehlen. Und diese Hackergruppe oder der Anführer der Hackergruppe hat ihm gesagt, dass sie innerhalb kürzester Zeit 1 Million US-Dollar gemacht haben. Und dieses Geld wurde direkt in den Safe von Kim Jong-un transportiert und transferiert. Und er hatte einen anderen Freund in Dalian auch, der vom Büro 121 war. Also du merkst da, die sammeln sich da anscheinend. Und der hat ihm erzählt, dass er den Auftrag des nordkoreanischen Sportministeriums bekommen hat, Taktiken von Gegnern für die Asian Games 2014 in Südkorea zu hacken. Und er hat dann andere Nationen gehackt, um die Taktiken herauszufinden. Und auch Fernsehsender beispielsweise, um Footage zu bekommen. Und hat dann alles vorbereitet für das Sportsministerium.
Ach, wie krass. Also, dass es sogar in solche Bereiche geht, hätte ich never ever gedacht. Also, ich lasse mir nur einreden, irgendwie, keine Ahnung, Krieg, Geld, alles. Aber ganz ehrlich, Sporttaktiken von einem anderen Team, wo ich so sagen würde, so, ja, also, ganz ehrlich, also, kann man ja Fair Play machen hier. Und ach, das ist irre. Irre, okay.
Ja, das war ja, ich muss dann auch sagen, das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Es gibt auch keine Berichte darüber, dass so ein Hack in dieser Art stattgefunden hat. Und also das Ergebnis quasi dieses Gesprächs war, dass die nordkoreanischen Hacker nicht nur in Nordkorea sitzen, sondern eben auch im Ausland. Und das macht total Sinn, weil in Nordkorea sind die Hacker eigentlich machtlos, weil man sagen muss, Nordkorea hat ja keinen wirklichen Internetzugang. Es gibt es gibt, glaube ich, 1000 IP-Adressen in Nordkorea. Okay. Das heißt, wenn ein Hack aus Nordkorea stattfindet, haben IT-Sicherheitsexperten wie die in Ingolstadt sofort die Möglichkeit zu sagen, hier,
Nee,
Nordkorea.
Du kommst hier nicht rein,
genau. Quasi. Und das, also sie können den dann, sie können sagen, er kommt aus Nordkorea. Wenn er jetzt aber aus China kommt, wo das Netz viel, viel verbreiteter ist, da können sich die Hacker viel besser verstecken. Mhm. Und deswegen macht es Sinn. Und der zweite große Punkt, warum es Sinn macht, da sind wir wieder bei diesen Spear-Phishing-E-Mails. Sie müssen ja lernen, wie wir kommunizieren. Sie müssen lernen, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, Tim schreibt Peter eine E-Mail mit dem Podcast. Sie müssen wissen, okay, wie schreibe ich denn? Mhm. Schreibe ich, sehr geehrter Herr Kreiner?
Stimmt.
Oder
stimmt.
Schreibe ich, hey,
stimmt.
Peter?
Stimmt, ja klar.
Und Sie müssen also wissen, wie wir interagieren, wie wir auch unsere Finanzen machen. Und das können Sie in Nordkorea nicht. Da haben Sie nicht die Möglichkeit zu, weil Sie auch keinen Internetzugang haben und weil sie nicht wissen, wie Menschen normal leben. Deswegen müssen sie im Ausland leben, um das zu lernen. Und das ist natürlich ein Risiko für sie.
Eigentlich schon Wahnsinn. Also es ist so, im Laufe jetzt, wie du das alles erzählt hast, ist auch so bei mir langsam das Gefühl gewachsen, eigentlich, wenn wir jetzt Nordkorea betrachten, geht die größte Gefahr gar nicht zwingend von den Raketen aus, die sie da regelmäßig mal testen, wo auch alle Wissenschaftler so ein bisschen sagen, naja, weiß man nicht, wie viel da wirklich dran ist, sondern dass die eigentlich viel stärker in diesem Bereich sind und dass sie uns da vielleicht eigentlich, dass wir auch mehr Angst vor dieser Art Cyberkrieg haben sollten, die da so ein bisschen stattfindet.
Ich war da ziemlich nicht schockiert, aber schon geplättet, muss ich sagen, als er mir das alles erzählt hat. Ich habe ihm dann auch die Frage gestellt, ob er denn jetzt momentan Leute kennt, die im Ausland sind und hacken. Und er sagt, ja, er kennt Leute, die sind in China, die sind in Kambodscha, die sind in Vietnam und die haben jetzt momentan die Mission, so nennt sich das, also jeder IT-Programmierer, jeder nordkoreanische IT-Programmierer, der im Ausland ist, arbeitet vielleicht normal als Softwareentwickler, aber sobald er die Mission bekommt vom nordkoreanischen Regime, muss er zum Hacker werden. Er hat keine andere Wahl.
Krass.
Und ich habe aber ja gerade schon gesagt, das Ausland wird für sie zum Risiko, auch für Kim Jong-un, weil die Hacker lernen im Ausland natürlich nicht nur, wie wir leben, damit wir auf ihre Links klicken, sondern sie sehen gleichzeitig, wie frei wir sind und wie die Welt auf Nordkorea blickt. Es ist nicht so, dass Nordkorea hier ganz an der Spitze steht und das merken sie. Und Jens Sung, der Informant, hat mir dann auch erzählt, die Leute wollen nicht zurück nach Nordkorea. Sie versuchen so lange wie möglich in China zu bleiben.
Ja.
Und Jens Sung und seiner Familie ging es genauso. Die sind ja dann seit 7 Jahren jetzt nicht mehr nach Nordkorea zurückgekehrt. Ja,
es ist total nachvollziehbar. Klar, wenn du weißt, was in diesem Land oder wie schlecht man in diesem Land lebt und dann bist du plötzlich hier irgendwo in einem moderneren Land und weißt, welche Vorteile das hat, dann möchtest du natürlich klar nicht zwingend zurück.
Und Wahnsinn. Jetzt momentan stehen wir halt total in der Zwickmühle, weil wenn wir überlegen, es gibt ja auch nordkoreanische Studenten, die überall auf der Welt sind, auch bis vor kurzem auch in Europa. Und was machst du mit denen? Weil du weißt, sobald sie diese Mission bekommen, schalten sie sofort um und hacken. Auf der anderen Seite willst du ja sagen, du möchtest diesen Leuten ermöglichen, ein freies Leben sehen.
Stimmt.
Zu sehen, so ist die Welt tatsächlich. Sie ist nicht so wie in Nordkorea. Und
aber man kann es natürlich nicht kontrollieren. Also selbst wenn sie einem sagen, nein, ich habe keine Kontakte mehr zu Nordkorea oder ich breche das ab, kann ja keiner kontrollieren, was die am Computer machen und so weiter. Ja?
Also es gibt zum Beispiel von ein paar Universitäten, habe ich gelesen, die machen das so, dass sie den nordkoreanischen Studenten überhaupt keine Computer zur Verfügung stellen, sondern die müssen dann mit Papier und Stift in die Vorlesungen gehen. Ist natürlich gut. Auf der anderen Seite, du kannst sie nie 24/7 kontrollieren und wenn sie möchten, finden sie, ist meine Meinung, immer Wege, das zu machen. Und deswegen, das ist wirklich eine Zwickmühle. Und sowohl Jean Lee, die Nordkorea-Expertin, als auch Jens Sung, der Informant, haben gesagt, du musst eigentlich, wenn du diese Hacker-Aktivitäten einschränken möchtest, musst du verhindern, dass nordkoreanische Studenten ins Ausland gehen.
Krass. Also ich muss sagen, ich bin zutiefst beeindruckt, Tim, was du da rausgefunden hast. Also selbst diese Infos von deinem Kontaktmann und da ich neige mein Haupt, ziehe den Hut, ich bin total geplättet, was du da rausgefunden hast. Und ich weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt und wie oft man da in Sackgassen gerät, wo du einfach nicht weiterkommst und keine Ahnung mehr hast. Macht doch alles keinen Sinn mehr. Höchsten Respekt davor.
Danke.
Wie gehst du jetzt heute mit dem allen um, was du da gelernt hast? Hast du jetzt Angst, wenn du deinen Computer einschaltest? Oder was hast du jetzt für ein Gefühl mit all dem Wissen?
Also der Film ist ja noch nicht draußen. Der wird ja noch veröffentlicht. Das heißt, wir stehen jetzt gerade ganz kurz davor. Und ich muss schon sagen, das hat sich alles sehr verändert. Und diese Recherchereise, ich bin ja da auch bildlich zu sehen. Und mein Name ist drin und ich bin auch zu hören. Und das heißt, man kann mich da schon mit verbinden. Und natürlich mache ich mir Gedanken darüber, bin ich vielleicht jetzt auch ein Angriffsziel für diese Hacker? Weil es kann natürlich sein, wenn die in irgendeiner Weise von diesem Film mitbekommen, dass man sagt, okay, so ein Vergeltungsschlag. Und deswegen meinte ich auch, ich habe jetzt meine ganzen Passwörter nochmal geändert, habe das alles nochmal aktualisiert, habe auch Daten, die mir wichtig sind, nochmal gesichert auf Festplatten, einfach, dass ich, es wird wahrscheinlich nie so weit kommen, hoffentlich, aber wenn es soweit ist, möchte ich nicht dumm dastehen am Ende. Krass. Und deswegen bin ich sehr gespannt denke aber, dass das, ja, also es ist wichtig, dass Leute das wissen, und deswegen freue ich mich auch so, dass Jens Sung vor allem mit uns geredet hat, auch offen mit uns geredet hat, weil für ihn ist es natürlich auch ein Riesenrisiko, also für ihn ist es noch ein viel größeres Risiko, weil Nordkoreaner, die über ihr Vaterland so schlecht herziehen, die stehen da wirklich auf der Liste. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich sage, wo ich ihn getroffen habe, um ihn da einfach nicht zu gefährden. Und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass er mit mir gesprochen hat und dass er uns allen so einen Einblick gegeben hat in eine Welt, mit der wir wahrscheinlich nie konfrontiert werden.
Tim, dann sage ich jetzt gleich zweimal Danke. Vielen Dank für diese tolle Arbeit. Also das ist, glaube ich, was ganz, 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 ganz Außergewöhnliches. Ich bin wirklich sprachlos und kann absolut nur den Hut ziehen. Und zum Zweiten vielen Dank, dass du dieses Risiko auch tatsächlich eingehst. Ich kann nachvollziehen, dass da denkt man auch irgendwann über sich selbst nach, wo du sagst, okay, mach ich's nicht. Ich bin wirklich total beeindruckt, total platt.
Danke dir.
Und vielen Dank für diese ganzen Informationen und Erfahrungen, die du gerade geteilt hast. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf diesen Film. Er wird am 13.10. bei Galileo zu sehen sein, um 19.05 Uhr auf ProSieben. Also unbedingt einschalten oder danach auch online. Hoffen wir jetzt einfach mal so, dass es dann auch online
ist. Ich gehe davon aus.
Tim, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke dir.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.